Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bol
und Alev Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3a, TürkSat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau unser Programm Tod und Exil. Danach geht es weiter mit Logbuch des Kapitäns und abschließend kommt Musik.
Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres telefoniert. Dabei betonte Erdogan, der Syrien-Konflikt sei in eine mit Besonnenheit geführte neue Phase getreten. Türkei hoffe, dass es in Syrien nicht zur noch größeren Instabilität und mehr Todesopfern unter der Zivilbevölkerung kommt. Staatspräsident Erdogan zufolge müsse das syrische Regime dringend mit der eigenen Bevölkerung für eine umfassende politische Lösung zusammenarbeiten. Türkei werde sich auch weiter um Deeskalation, dem Schutz der Zivilbevölkerung sowie einen Weg für den politischen Prozess bemühen. UN-Generalsekretär Guterres hingegen vermerkte, wir sind mit den schmerzhaften Folgen des Scheiterns, der landesweiten Waffenruhe und der Deeskalationsbemühungen um eine politische Lösung in Einklang mit den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates konfrontiert. Guterres wies darauf hin, dass Zehntausende von Zivilisten in der Kriegsregion gefährdet sind und alle Parteien verpflichtet sind, die Zivilbevölkerung im Einklang mit dem Völkerrecht zu schützen. Das Blutvergießen muss aufhören. Ich rufe alle Parteien auf, sich darum zu bemühen, das Leid des syrischen Volkes zu beenden, so Guterres. Seit dem 27. November liefen sich in Syrien die Regimekräfte und bewaffnete Oppositionsgruppen Gefechte.
Der Nationale Sicherheitsrat hat erklärt, dass Türkei den Schutz der territorialen Integrität und Einheit Syriens stets nachdrücklich unterstützt habe und bereit sei, jeden erforderlichen Beitrag zu leisten. Eine entsprechende Erklärung wurde nach der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats im Präsidialgebäude unter Vorsitz von Präsident Recep Tayyip Erdogan veröffentlicht. In der Erklärung heißt es, dass es wichtig sei, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass die jüngsten Entwicklungen in Syrien die Sicherheit von Leben und Eigentum der Zivilbevölkerung beeinträchtigen. Während des Treffens wurde erneut deutlich, dass sich das Regime mit seinem eigenen Volk und der legitimen Opposition versöhnen sollte. Es wurde erklärt, dass Türkei den Schutz der territorialen Integrität und der Einheit Syriens immer nachdrücklich unterstützt habe und bereit sei, alle notwendigen Beiträge zu leisten. Ferner wurde betont, dass Terrororganisationen, die versuchen, das Umfeld der Instabilität auszunutzen, niemals einen Freibrief erhalten werden und alle Bedrohungen für unsere nationale Sicherheit und unser Volk beseitigt werden.
Die türkische Republik Nordzypern hat erklärt, dass die griechisch-zypriotische Verwaltung in letzter Zeit ihre Rüstungsaktivitäten verstärkt habe und dass dies die Gefahr berge, das empfindliche Gleichgewicht in der Region zu verändern. Das Außenministerium der türkischen Republik Nordzypern gab eine schriftliche Erklärung zu den Rüstungsaktivitäten der griechisch-zypriotischen Verwaltung ab. In der Erklärung wurde hervorgehoben, dass die griechisch-zypriotische Verwaltung in letzter Zeit ihre Rüstungsaktivitäten dank der strategischen Partnerschaften, die sie durch unterstützende Mächte wie die USA aufgebaut hat, verstärkt habe. Ferner wurde erklärt, wir haben seit langem mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Unterstützung für die griechisch-zypriotische Verwaltung durch die US-Regierung unter dem Deckmantel der strategischen Partnerschaft und die militärische Zusammenarbeit von Ländern wie Israel und Frankreich mit der griechisch-zypriotischen Seite die Gefahr in sich birgt, die empfindlichen Gleichgewichte in der Region zu verändern. In der Erklärung wird daran erinnert, dass in den letzten Tagen in der Presse zu lesen war, dass die griechisch-zypriotische Verwaltung versucht, das israelische Luftverteidigungssystem in das griechisch-zypriotische Verteidigungssystem einzubinden und Mitglied der NATO zu werden. Die griechisch-zypriotische Seite hat vergessen, dass der Beschluss zur Erweiterung des NATO-Bündnisses, dem auch Türkei angehört, einstimmig gefasst wird. Die griechisch-zypriotische Verwaltung ist ermutigt worden, eine Mitgliedschaft in der NATO in Betracht zu ziehen, wo es offensichtlich ist, von welchen Kräften die griechisch-zypriotische Seite diesen Mut erhält, heißt es ferner in der Erklärung.
Die israelische Armee hat erneut die Waffenruhe verletzt. Teams des Zivilschutzes wurden in der Stadt Nakura im Südlibanon bei ihren Such- und Rettungsaktionen sowie den Beseitigungsarbeiten von Trümmern mit Artillerie beschossen, teilte die libanesische Nachrichtenagentur NNA mit. Israelische Streitkräfte hätten mit Sprengstoff beladene Drohne in der Nähe der Zivilschutzteams zur Explosion gebracht, so die Zivilschutzteams gezwungen waren, sich vom Einsatzort zurückzuziehen. Mit diesem Angriff hat die israelische Armee seit dem 27. November insgesamt 130 Verstöße begangen. In einer weiteren Meldung der NNA heißt es: Libanesische Zivilschutzteams haben die leblosen Körper von 16 Menschen unter den Trümmern von drei Städten geborgen. Das Abkommen für einen Waffenstillstand zwischen dem Libanon und Israel trat am 27. November um 4 Uhr Ortszeit in Kraft.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Der ehemalige Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bat, Yoram Cohen, hat gesagt, Premierminister Benjamin Netanyahu habe die Abhörung der Telefongespräche von Ministern und Sicherheitsbeamten während seiner Amtszeit angeordnet. Das erklärte Cohen im Radio des israelischen öffentlich-rechtlichen Senders Kan. Netanyahu habe behauptet, er sei besorgt über das Durchsickern sensibler Themen nach einem Sicherheitstreffen. Daraufhin habe er angeordnet, die Telefone von Ministern und Sicherheitsbeamten, die an dem Treffen teilnahmen, abzuhören. In einer vom Büro des israelischen Premierministers veröffentlichten Erklärung wurde Cohen beschuldigt, zu versuchen, einen weiteren fiktiven Vorfall zu verbreiten. Allerdings wurden die Anschuldigungen des Ex-Chefs des Inlandsgeheimdienstes nicht vollständig dementiert. Laut Erklärung habe Ministerpräsident Netanyahu versucht, ein lebenswichtiges Staatsgeheimnis zu schützen und habe im Einklang mit dem Gesetz gehandelt.
Nach Angaben des russischen Außenministers Sergei Lavrov wird das in der katarischen Hauptstadt Doha stattzufindende Treffen mit Außenminister Hakan Fidan und seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi zur Stabilisierung der Lage in Syrien beitragen. Sergei Lavrov, der dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson in der Hauptstadt Moskau ein Interview gab, erklärte, dass sie die jüngsten Entwicklungen in Syrien aufmerksam verfolgten und mit seinen türkischen und iranischen Amtskollegen darüber diskutieren werden, wie man die aktuelle Situation im Lichte des Astana-Prozesses erneut in die Hand nehmen könne. Der russische Außenminister betonte, dass die Situation in Syrien recht komplex sei und betonte, das ist ein komplexes Spiel. Viele Akteure sind beteiligt. Ich hoffe, dass das für diese Woche in Katar geplante Treffen dazu beitragen wird, die Situation in Syrien zu stabilisieren. Lavrov erinnerte daran, dass Russland, Türkei und der Iran im Rahmen des Astana-Prozesses regelmäßig zusammenkommen würden. Sie planten ein Treffen Ende dieses Jahres oder Anfang 2025. Als er daran erinnert wurde, dass der gewählte US-Präsident Donald Trump versprochen hatte, den Krieg in der Ukraine zu beenden und unter welchen Bedingungen dies möglich sei, sagte Lavrov, am 14. Juni hat Präsident Putin dies in einer Rede angesprochen. Er bekräftigte, dass wir zu Verhandlungen auf der Grundlage der in 2022 in Istanbul verabschiedeten Grundsätze bereit sind.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Rücktrittsantrag vom Premierminister Michel Barnier angenommen, nachdem die Regierung aufgrund eines von der Opposition im Parlament unterstützten Misstrauensantrags gefallen war. Premierminister Barnier reichte im Élysée-Palast seinen Rücktritt beim Präsident Macron ein. Macron akzeptierte den Rücktritt vom Premierminister Barnier, nachdem er das Misstrauensvotum verloren hatte. In dem 574 Parlamentssitze zählenden Parlament stimmten 331 Abgeordnete dem Misstrauensantrag zu. Am 2. Dezember hatte Barnier den Verfassungsartikel aktiviert, der es ihm ermöglichte, den Krankenversicherungshaushalt 2025 ohne Abstimmung im Parlament zu verabschieden. Als Reaktion auf diesen Schritt des Premierministers reichten das Bündnis Neue Volksfront und Rechtsextreme einen Misstrauensantrag gegen die 3 Monate alte Regierung ein. Bei der Abstimmung im Parlament am Vortag unterstützten 331 Abgeordnete den Misstrauensantrag und reichten damit die für den Sturz der Regierung erforderliche Zahl von 288 Abgeordneten.
Türkei ist für den kommenden Sommer das beliebteste Urlaubsziel für deutsche Touristen. Dem führenden deutschen Touristikkonzern TUI zufolge wird Türkei ein immer beliebteres Reiseziel für deutsche Urlauber. In einer Erklärung von TUI Deutschland heißt es, das Reiseziel Türkei wird bei Urlaubern aus Deutschland immer beliebter und wächst bei TUI derzeit um über 30%. TUI will die Zahl von über 1 Million Gäste aus dem Sommer 2024 noch einmal übertreffen. Die Flüge von Deutschland nach Antalya, Dalaman, Bodrum und Izmir sind mit mehr als 1600 wöchentlichen Verbindungen ausgebaut worden. In der Erklärung wurde auf das starke Wachstum in der Wintersaison hingewiesen. Die Wintersaison habe auch nach TUI-Angaben ein starkes Wachstum verzeichnet. Mit einem Buchungsplus von über 30% sei die türkische Riviera das Aufsteigerziel am Mittelmeer und Nummer 3 im Beliebtheitsranking hinter Hulgada und Fuerteventura. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Türkische Presseschau.
Yeni Şafak meldet unter der Überschrift Syrien-Botschafter nach der letzten Tagung des Nationalen Sicherheitsrates in 2024. In der schriftlichen Erklärung im Anschluss an die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats unter Vorsitz von Präsident Erdogan wurde darauf hingewiesen, dass sich das Regime in Syrien mit seiner eigenen Bevölkerung und der legitimen Opposition versöhnen sollte. In der Erklärung wurde die Unterstützung von Türkei für die territoriale Integrität Syriens betont. Hürriyet schreibt unter dem Titel »Wir werden nicht zulassen, dass PKK-YPG von der Instabilität in Syrien profitiert«. Das Verteidigungsministerium habe in einer Erklärung betont, Ankara werde nicht zulassen, dass die Terrororganisation PKK-YPG, die eine ernste Bedrohung für die territoriale Integrität und Souveränität Syriens und die Sicherheit unserer Region darstellt, von der Instabilität in der Region profitiert. In Sabah lesen wir unter der Schlagzeile »Globaler Drohnenmarkt wird zu 70% von türkischen Firmen kontrolliert«. Nach Angaben von Minister für Industrie und Technologie, Kadir, werde der Markt für Drohnen zu 70% von türkischen Firmen beherrscht. Indem wir den Paradigmenwechsel in der Verteidigungsindustrie rechtzeitig erkannt haben, haben wir unser Land zum Weltmarktführer in der Produktion militärischer Drohnen gemacht, habe Minister Kadir betont. In Star heißt es, nach Angaben von Minister für Land- und Forstwirtschaft Ibrahim Yumaklı seien 8 der Geflügelfleischverarbeitungsbetriebe in Türkei in der Lage, wärmebehandeltes Geflügelfleisch in die Europäische Union zu exportieren. Dies sei von der Europäischen Union genehmigt worden. Vatan berichtet, Minister für Kultur und Tourismus Mehmet Nuri Ersoy habe bekannt gegeben, dass Antalya mit dem D8 Tourismusstadt 2025 Preis ausgezeichnet wurde. Nach Angaben von Ersoy bietet diese einzigartige Stadt ihren Besuchern ein unvergessliches Erlebnis, indem sie ihren kulturellen Reichtum mit ihren Naturschönheiten verbindet. Antalya werde weiterhin eines der bevorzugten Tourismuszentren nicht nur in Türkei, sondern auch in der Welt sein. Meine Damen und Herren, Sie hörten die türkische Presseschau.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Turquie. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعت صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اولدی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووچ ده ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی یزیک نا رادیو گلاسوف نا ترکیه.
Юфлет Зари и Туркия.
这里是 Туркия 之声 广播电台.
Инджа Анкара, радио Садое Туркия.
Да, Туркия ганг радио да.
Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
Петершия радио Садгури Туркия скма.
Овода Туркия уни радиосо.
Аич радио Воча Туркия. Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овоза.
Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
Е, садай Тюркия.
Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
Эдо и фонетис Тюркия.
Олди радио глаз Тюркия.
Гидарреди амурия Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
Este es Radio Voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radiosa.
It Turkiye hangia radioya.
Oldu radio glas Turkiye.
Türkiye öne radyosu.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Thank you.
und Exil.
Damals war auf dem Balkan alles ruhig, zumindest nach außen hin. In Wirklichkeit aber kochte die Region von innen heraus. Der erste Funke in dieser Hinsicht entstand 1885 mit der Besetzung der Provinz Ostrumelien, deren Hauptstadt Plovdiv war. Als das Fürstentum Bulgarien die Provinz annektierte, ohne eine einzige Kugel abzufeuern, verwandelte sich der Funke in Mazedonien in einen Feuerball und fiel in den Schoß des Osmanischen Reiches. Meine Damen und Herren, mit diesen Worten haben wir letzte Woche unsere Sendung beendet und machen nun dort weiter, wo wir aufgehört haben. Was das Ende des Reiches betrifft, beim Bulgarien Schach ist Mazedonien matt. Der Berliner Kongress hinterließ Mazedonien in einer sehr schlechten Situation. Doch wie in Bismarcks Worten, wer das Tal der Vardar-Flusses kontrolliert, ist der Herr des Balkans, besteht der Weg, Herr des Balkans zu werden, darin, das Tal des Vardar-Flusses, das heißt Mazedonien, zu kontrollieren. Aber es scheint, dass das Osmanische Reich, das im Moment der Herrscher ist, nur ein Zuschauer ist. Denn das einzige Land, das in dem von Aufständen erschütterten Mazedonien kein Mitspracherecht hat, ist das Osmanische Reich, der Eigentümer der Region. Unter diesen Umständen war das Einzige, was der Staat tat oder tun konnte, mit gefesselten Händen dazusitzen und darauf abzuwarten, dass ihm mitgeteilt wird, wann und um wie viel Uhr der Zug nach Istanbul losfahren wird. Die Annexion Ostrumeliens durch Bulgarien im Jahr 1885 brachte eine andere Dimension in die Entwicklungen in Mazedonien. Zunächst einmal verschob sich dadurch das Machtgleichgewicht in der Region zugunsten Bulgariens. Dies wiederum ermutigte die von den Bulgaren unterstützten Komitatschis. Ihr Wunsch war es, so schnell wie möglich Artikel 23 des Berliner Vertrages umzusetzen, der die Herstellung der Souveränität in einer Region regelt, in der jeder eine Bevölkerungsmehrheit hat. Natürlich ist es nur ein Wunsch. Sie bildeten auch geheime Revolutionskomitees und griffen zu bewaffneten Aktionen, um das Eingreifen der Großmächte in der Region sicherzustellen. Die bewaffneten Konflikte nahmen 1893 mit der Gründung der VMRO, der Makedonischen Internen Revolutionsorganisation, eine neue Dimension an. In Mazedonien begann eine Zeit der Unruhen und des Terrors, die etwa 20 Jahre lang andauern sollte. Die Aktivitäten der pro-bulgarischen und von Bulgaren unterstützten Komitatschis mobilisierten auch andere Länder in der Region. Griechenland, das befürchtete, dass Mazedonien bald von Bulgaren annektiert werden würde, versuchte, die Souveränität über dieses Gebiet zu erlangen, indem es griechische Banden finanziell und moralisch unterstützte. Auch Serbien, das die Aktivitäten der beiden Länder in Mazedonien aufmerksam verfolgte, blieb nicht untätig. Serbien unternahm ebenfalls große Anstrengungen, um serbische Banden aufzubauen und zu unterstützen. Für Serbien lag die Priorität in der Außenpolitik nicht mehr Bosnien-Herzegowina, sondern Mazedonien. Kurzum, die Parteien, die die Situation in Mazedonien zu ihren Gunsten verändern wollten, lieferten sich einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft über die anderen. Aber dieser Kampf war sehr blutig. An einem Tag wurde das Dorf von den bulgarischen Komitatschis eingenommen und der bulgarische Kirche angegliedert. Am nächsten Tag wurde es von den griechischen Banden eingenommen und dem Patriarchat angegliedert. Und seine Bewohner wurden Griechen. Am nächsten Tag, als serbische Banden die Kontrolle über die Situation übernahmen, wurde das Dorf der serbischen Kirche angegliedert. Natürlich wurde die Bevölkerung Teil der serbischen Nation, das heißt serbisch. Schwarzer Humor. Manchmal wird ein Dorf, wie Altenbrechtswort betont, bulgarisch, serbisch oder griechisch, je nachdem, was aus wirtschaftlichen Gründen notwendig ist. Ich unterhielt mich mit einem wohlhabenden Dorfbewohner aus einem Nachbardorf, der auf den Markt in Monastir kam. Sein Griechisch war gut, aber er sprach nicht wie ein Grieche. Ich fragte ihn, ist Ihr Dorf griechisch oder bulgarisch? Er sagte, vor 4 Jahren war es griechisch, aber jetzt ist es bulgarisch. Ich fragte ihn, wie ist dieses Wunder geschehen? Seine Antwort war, wir sind alle arme Leute, aber wir wollten eine Schule und einen Priester haben. Wir hatten einen griechischen Lehrer. Wir zahlten ihm 5 Pfund pro Jahr für Kost und Logis und der griechische Konsul zählte ihm fast 5 Pfund. Aber einen eigenen Priester hatten wir nicht. Ein Priester versorgte mehrere Dörfer, aber er reiste nie regelmäßig. Wir wandten uns an den griechischen Bischof, um Einspruch zu erheben. Aber er unternahm nichts. Als wir das hörten, kamen die Bulgaren und machten uns ein Angebot. Sie sagten, sie würden uns einen Priester schicken, der im Dorf leben würde, und einen Lehrer, für den wir nicht bezahlen müssten. So ist es, Herr. Denn unser Dorf ist arm, wir sind jetzt Bulgaren. Auf Wiedersehen!
Tod und Exil. Stimme Türkiyes.
Olalım ateşi. Bu büyük gecede içinde öyle sevdi beni. Ölürüm elinle aşkımızın ateşi. Bu büyük gecede içinde öyle sevdi beni. Ölürüm elinde. Aşkımızın ateşi. Bu büyük gecede içimde öyle sev ki beni. Ölürüm elinde. Aşkımızın ateşi. Bu büyük gecede içimde öyle sev ki beni. Ölürüm elinde.
Das Logbuch des Kapitäns.
Jede Woche stechen wir in See, um die interessanten, manchmal bekannten und manchmal weniger bekannten Küsten von Türkei zu entdecken. Diese Woche fahren wir nach Balten, einem der beliebtesten Tourismuszentren des Schwarzen Meeres. Unser Schiff Gezgin hat seine Segel mit frischem Wind gefüllt und ist bereit, in See zu stechen. Möchten Sie uns auf dieser Reise begleiten, auf der wir einzigartige Orte sehen werden? Balten ist eine kleine Stadt am westlichen Schwarzen Meer. Obwohl sie klein ist, gibt es so viele Orte zu besuchen und zu sehen, dass es nicht möglich ist, sie in einem einzigen Programm zu erzählen. Balten erwartet uns mit seiner Natur, seinen Stränden und historischen Gebäuden. Balten wurde in der Antike an den Ufern des Flusses Parthenios und ein wenig landeinwärts vom Meer gegründet. Der heutige Name des Flusses, der Gott des Wassers bedeutet, ist der Fluss Balten. Die Stadt hat durch diesen Fluss eine Verbindung zum Meer. Homer, der berühmte Dichter der damaligen Zeit, erwähnt Balten und den Fluss Balten in seinen Epos Ilias und der berühmte geografische Gelehrte Strabo von Amasia erwähnt Balten in seinen Werken. Der Baltenfluss war nicht nur für den Verkehr wichtig, sondern auch für den Transport von Handelswaren aus dem Landesinneren zum Schwarzen Meer. Heute werden Untersuchungen über den Fluss Balten durchgeführt und es ist geplant, Besucher mit Ausflugsbooten wie in Venedig, Italien zu bedienen. Auf dem Weg nach Balten können Sie diesmal die waldbewachsenen Hänge und die lange Küstenlinie vom Meer aus betrachten und diesen herrlichen Ausblick genießen, während die Sonne sanft ihre Haut berührt. Unser erster Halt ist Kurucaşile. Kurucaşile wurde in der Antike von phönizischen Seefahrern gegründet. Es ist eine wunderbare Stadt, in der Blau und Grün miteinander verwoben sind und die sich durch ihre Naturschönheiten auszeichnet. Aber sie zieht die Aufmerksamkeit nicht nur durch ihre Schönheit auf sich, sondern auch durch eine andere Eigenschaft. Kurucaşile hat einen wohlverdienten Ruf für den Bau von Holzbooten. Denn seit der osmanischen Zeit wurden in Kurucaşile Ruderboote, Fischerboote, Sultanatsboote und Kriegsschiffe der Kriegsmarine gebaut. Auch heute noch werden hier Boote und individuelle Yachten gebaut. Möchten Sie erfahren, wie Kurucaşile diesen Ruf erlangt hat? Das Schwarze Meer ist ein anspruchsvolles Meer, das habe ich Ihnen schon einmal gesagt. Plötzliche Wetterumschwünge, Stürme, tosende Wellen und der Mangel an Buchten, in denen Boote sicher Schutz suchen können, machen es den Seglern schwer. Deshalb müssen die zu bauenden Schiffe für dieses Meer besonders geeignet sein. Schiffsbauer, die diese Besonderheit des Schwarzen Meeres kennen, entwickeln ein spezielles Design. Sie entwerfen ein Boot, das schnell an Land geschleppt werden kann und bei Bedarf schnell in See stechen kann. Die Holzbootbauer verwendeten Kastanienholz für den Bootsbau, weil es wasserfest ist. Da sie das Schwarze Meer sehr gut kennen, geben sie den Booten eine eiförmige Gestalt, damit sie bei starkem Wellengang nicht umkippen. So schaffen die Handwerker in Kurucaşile einen für das Schwarze Meer einzigartigen regionalen Bootstyp. Diese speziell geformten und robusten Boote werden Çiktirme genannt. Diese Boote, die den Wellen des Schwarzen Meeres trotzen, sind seit vielen Jahren in verschiedenen Teilen der Welt als Boote nach türkischer Bauart bekannt. Besuchen wir eine der Werften, in denen diese Boote gebaut werden, und sehen wir uns an, wie diese speziell entwickelten Boote aussehen und wie sie hergestellt werden. Wenn wir Kurucaşile verlassen und in Richtung Batum fahren, gibt es noch einen weiteren Ort, an dem wir anhalten sollten. Die Karaman-Bucht. Steile Klippen, die die Bucht umgeben, und eine unberührte Natur erwarten uns hier. Die Karaman-Bucht ist einer der wenigen Orte im Schwarzen Meer, an denen man problemlos tauchen kann. Hier können Sie in klarem Wasser mit Fischen schwimmen und beim Tauchen die beeindruckende Unterwasserwelt entdecken. Es gibt noch viele weitere Orte im Batum zu sehen, wo verschiedene Zivilisationen und Staaten herrschten, von den Hethitern über das Byzantinische Reich bis hin zum Osmanischen Reich. Wir werden unsere Reise an den wunderschönen Küsten von Batum nächste Woche fortsetzen. Der Gezgin wird Sie nächste Woche am selben Tag und zur selben Uhrzeit hier empfangen. Kapitäns Logbuch wurde von Neslihan Değirmencioğlu für TRT Die Stimme Türkiye's vorbereitet und von Esra Erdoğan präsentiert. Auf Wiederhören!
Das Logbuch des Kapitäns.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.trt.world.com.
Muhtemel aşk için açtım ben dimi yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi
Ağlatmıyor kimse senin gibi. sorsan olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürülüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürülüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi.
Bir bahar akşamı sen diye öldüm ben. Son gülü soldurup kalbime gömdüm ben. Aşk diye öldüm ben, aşk diye öldüm ben.
Ben varım, beni gören yok, içeride kalmışım aranıza. Yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Denizin ortasında dolaşmışım, ölümün etrafında. Zaman bize yeniden şans verir, yeni bir hayat. Savaşmak demektir aranıza. Yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Aramıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, şey istemem ama geri dönemem.
Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme Türkiers zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören. Thank you.
Player Türkiye'nin ses radyosu.